Rampe.
Reicht.
20 Minuten Podcast über
Zwangsnichtbehindert sein.
Okay, okay. Ich bin schwarz-rund und ich, tja, bin in meinem letzten Marathon der Doktorarbeit 20 Monate noch.
Wow.
Mhm.
Ich bin Simo Tier und ich baue mir gerade ein Atelier.
Wup, wup. Wir sind heute für ein Wort wieder hier und das Wort ist Zwangsnichtbehindert.
Kannst du das in einem Satz verwenden?
I try. Okay, zwangsnichtbehindert. Ich würde das so sagen. Wenn mir jemand Feedback gibt, muss ich darauf mit sehr, sehr richtigen Wörtern reagieren. Und wenn ich das nicht mache, gelte ich als kritikunfähig.
Oh ja.
Mhm. Und das ist eine Form von zwangsnichtbehindert.
Stimmt. Also dieses in verschiedenen Situationen versuchen sich als quasi nicht behindert auszugeben, damit einem nichts passiert eigentlich.
Ja, und dass damit die andere Seite einem auch nichts zuschreibt. Ich finde, man Mensch muss sich dann immer rausreden aus irgendwas, was man eh nicht ist. It's complicated.
Ja, wirklich, wollte ich auch gerade sagen, es wird kompliziert. Also was mir natürlich als erstes dabei einfällt, ist das sogenannte Masking.
Okay, was ist Masking?
Masking ist also quasi, würde ich auf Deutsch sagen, vielleicht benutzen wir auch das Wort Masking, aber vielleicht als Übersetzung quasi sich eine Maske anziehen.
Mhm.
Was sehr viel in autistischen Kreisen benutzt wird.
Was ist diese Maske?
Diese Maske ist, die wir uns aufsetzen, um als nicht autistisch bzw. nicht behindert zu gelten.
Okay.
Also ich würde sagen, ich maske, wenn ich in der Bahn sitze und nicht die ganze Zeit mit meinen Händen und meinem Stimmtoy irgendwie rumspiele. Damit, weil ich ja eh schon sichtbar behindert bin, zum Beispiel in der U-Bahn, dass ich versuche da noch weniger dann aufzufallen.
Okay, also es geht darum, dass nicht auffällt, wer Mensch eigentlich ist.
Ja, deswegen bin ich auch sehr überzeugt oder Befürworter davon, dass dieses Konzept von Masking auch von anderen Behinderten oder anderen Neurodivergenten oder nicht als normig angesehenen Menschen benutzt werden kann.
Okay. Lass uns mal kurz zurückgehen. Du hast ja ein Buch dazu gelesen. Von wem ist das Buch?
Ja, von Dr. Devon Price. Das Buch Unmasking Autism. Ich habe soweit, gibt es das nur auf Englisch, also auf der Originalsprache. Und Dr. Devon Price ist eine ganz tolle Person. Er ist ein Transwissenschaftler, ein Sozialpsychologe aus den USA. Und er forscht viel zu so normigen Verhalten, würde ich sagen.
Ja, ich habe das Gefühl auch, wie Unterdrückung und Norm zusammen funktionieren.
Absolut, ja. Und wir haben schon sein erstes Buch, Laziness Does Not Exist, also
das Konzept Faulheit existiert nicht.
Genau, danke. Zusammen gelesen und waren davon extrem begeistert. Also große Empfehlung hier auch an alle. Also da, was ich liebe an seinen Büchern, ist die Lesbarkeit, obwohl es eigentlich um wissenschaftliche Studien geht. Er benutzt sehr, sehr viele Fallbeispiele, also einfach so Beispiele von, wie das verschiedene Leute betrifft oder wie sich diese Sachen auswirken in den Leben von verschiedenen Leuten. Und er fokussiert sich vor allem auf marginalisierte Leute und marginalisierte Communities.
Genau, Devon Price ist selber weiß, hat aber in der Familie auch Menschen, die Rassismus erfahren sind. Und genau, ist in den USA ansässig.
Und ist Autist. Und hat auch, sage ich auch, weil das bei mir auch so ist, die Diagnose sehr spät bekommen. Hat auch die, nicht Befürchtung, aber den Verdacht, dass auch in der Familie mehrere Autistinnen sind. Und ja, hat, als er auf der Buchtour war mit dem Laziness-Buch, da viele Kommentare bekommen, so, oh, er kann doch nicht Autist sein, weil er so gut auf der Bühne irgendwie sprechen kann. Und hat sich dann angefangen, mehr damit auseinanderzusetzen mit diesem Masking-Thema und eben dann dieses Buch geschrieben.
Da muss ich sofort an Hannah Gatsby denken, die ja auch Autistin ist.
Ja.
Und die das so schön beschrieben hat in A Body of Work, dem letzten Stück, wo Hannah so meint, dass es gar keinen Sinn ergibt, weil einfach Bühne ein total guter Ort ist. Sie muss nicht die mimische Reaktion sehen, sondern hört nur die Reaktion und die ist sehr klar einzusortieren, Lacher oder Nicht-Lacher,
Ja.
eins oder null,
Ja,
so.
genau.
Und dass das halt ein ganz klarer Rahmen ist, der immer gleich ist. Und dann meinte sie auch, und das fand ich irgendwie so spannend bei Hannah Gadsby, dass sie so meinte, das ist halt bei jedem anders, aber für sie ist es so, sie kann eine Sache gut. Das
Ja.
ist witzige Sets schreiben.
Ja.
Das ist das, was sie kann. Und es gibt aber ganz, ganz viele Sachen, die sie aufgrund von exekutiver Dysfunktion nicht kann. Und die alle werden dann vom Management übernommen.
Ja.
Und dass es halt ganz selten Jobs gibt, wo das so ist, dass du eine spezifische Sache machst,
Genau.
aber dein gesamtes Leben wird dir ansonsten abgenommen.
Ja.
Genau, und deswegen total spannend, dass es dann Devin ähnlich erfahren hat.
Ja. Genau, dieses Buch handelt vor allem davon, also nicht von so einer Außensicht, so machen Autistinnen das, sondern eben von der Innensicht, also von Devin Price selbst als Autist geschrieben, dieses Wir sind so gewohnt, uns zu verstellen, uns zu masken, um eben, also ganz einfache Sachen, um irgendwie an soziale Kontakte zu kommen, um irgendwie Hilfe zu bekommen, um irgendwie akzeptiert zu werden, um nicht verschiedenen Formen von Gewalt ausgesetzt zu sein, um na überhaupt als irgendwie in großen Anführungsstrichen normal rüberzukommen. Und die Gesellschaft ist ja so gemacht, dass Mensch belohnt wird, wenn du dich normkonform verhältst. Und wenn du irgendwie außerhalb der Norm bist, dann kriegst du gleich irgendwie einen auf den Deckel. Und deswegen verinnerlichen wir das von ganz, ganz jung auf. Und also, was ich sagen will, ist, dieses Masking ist jetzt nichts, was jemand kommt an einem Tag und sagt, ey, du musst dich jetzt mal versuchen, normkonformer zu verhalten, um irgendwie klarzukommen in diesem Leben, sondern was ich auch finde und auch bei mir und vielen anderen Autistinnen, die ich kenne, bemerke, ist dieses, wir sind unglaublich gut darin, irgendwie so Situationen uns anzugucken und so ein bisschen zu gucken, wie reagieren jetzt Menschen auf irgendwelche Sachen oder verhalten sich in verschiedenen Situationen? Und beziehungsweise wenn wir einmal uns normunkonform verhalten haben und dann gab es Ärger in Anführungsstrichen, lernen wir ganz, ganz schnell so dieses, oh, das soll ich nicht machen. Ich lerne davon, ich versuche mich dann anders zu verhalten. Und deswegen, genau, das ist so ein quasi so schon so ein Automatismus in uns drin. Und dass wir dann so gewohnt sind an dem Masking, dass es tatsächlich unglaublich schwierig ist für uns jetzt im Erwachsenenalter zu lernen, die Maske sozusagen fallen zu lassen, um tatsächlich uns so zu verhalten, wie wir uns verhalten wollen oder wie wir automatisch verhalten würden.
Ich hatte dazu direkt zwei Ideen. Das eine hat sich ja schon so ein bisschen im Titel der Folge abgezeichnet, mit dem Zwangs nicht behindert. Das ist ein Begriff, der lehnt sich an das Comped, also Compulsory Heterosexual von Adrienne Rich in den 80ern beschrieben, 1981 beschrieben in dem gleichnamigen Essay. Ich würde Compulsory Heterosexual, glaube ich, eher inhaltlich beschreiben, statt es direkt zu übersetzen, weil Compulsory ist Zwang im Deutschen. Und das Problem haben wir schon mit OCD, dass das auch im Deutschen irgendwie Zwangserkrankung heißt. Und irgendwie, ja, ich stoße mich sehr an dieser Übersetzung. Deswegen würde ich lieber beschreiben, was das ist. Und ihr könnt dann eine Übersetzung finden, die für euch passt. Genau, also Compulsory Heterosexual oder Comped abgekürzt auch manchmal im Internet beschreibt, dass aufgrund dessen, was die Gesellschaft uns umgibt, wir erstmal davon ausgehen, dass wir heterosexuell sind und dann es gar nicht zu einer inneren Irritation quasi kommt. Die Gesellschaft von außen sagt, sei heterosexuell und wenn du irgendwie damit leben kannst, aber es vielleicht nicht genau perfekt für dich ist. Genau die Leute finden oft lange nicht raus, dass sie bi, pan oder gay oder lesbisch sind, weil es halt keine Irritation intern gibt, die als störend genug oder verletzend genug erlebt wird. Das kann natürlich nochmal durch äußere Faktoren und so schlimmer werden, aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf Komplett eingehen. Zwangs nicht behindert beschreibt so ein bisschen das Ähnliche und ein bisschen nicht. Im Sinne von, die Gesellschaft sagt dir vielleicht nicht unbedingt, sei nicht behindert. Aber die Gesellschaft hat so zwei Wege für dich. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr steht an so einer Gabelung und der eine Weg ist der behinderte Weg und der ist so mit 1000 Steinen und irgendwie super steil und stinkt ganz schlimm und so ganz unbequem. Und der andere Weg ist so ein goldener Teppich und ständig so Leute, die so Snacks geben wollen.
Ja.
Und das ist der nicht behinderte Weg.
Ja.
Und genau so klingt für mich dieses Masking versus Unmasking. Es ist
Absolut.
keine Frage der Radikalität, sondern die Gesellschaft sagt, wenn du hier lang gehst, You get chocolate cake.
Ja.
Wenn du hier lang gehst, I will punch you in the face.
Ja, genau.
Und das heißt, dass die Leute, die vielleicht früher oder stärker entscheiden müssen, immer den Chocolate Cake Weg zu nehmen, gar nicht von Natur aus besser im Masken sind oder weniger autistisch. Also auch diese Idee von Spektrum mehr und weniger ist ja auch einfach total überholt, zum Glück. Sondern dass dort einfach vielleicht eine andere Biografie war. Also zum Beispiel AutistInnen, die durch diese Programme laufen mussten. Das ist ja noch eine ganz andere Biografie,
ja,
wie wenn du in einer Familie groß wirst, wo eine Person out and proud Autist ist.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Programmen meinst du diese Konversionstherapien, die
genau.
auch an, also die an autistischen Kindern vor allem ausgeübt werden, wo dann mit quasi Zuneigungsentzug und anderen grausamen Sachen die Kinder quasi gezwungen werden, sich normal zu verhalten.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann das Masking für die Person nochmal anders besetzt ist. Und genau, so kamen wir auf die Idee, das mit dem Begriff zwangsnichtbehindert zu verbinden. Genau, das war so ein Impuls, den ich noch hatte, so dieses, okay, also wir haben jetzt verstanden, was Masking ist, aber meine Frage wäre, vielleicht kannst du da auch von dir erzählen, wenn du magst, welche Energie verbraucht Masking?
Genau, ach danke. Ja, das ist der eine Aspekt, der oft auch so ein bisschen wegfällt, aber vor allem finde ich auch mit dem zentralen Aspekt, ja, bei mir jetzt persönlich, da ich ja eine Schöpfungserkrankung habe, ist das einfach, wir haben ja über die Löffeltheorie schon geredet, also was hat viele Löffel verbraucht, viele Energien verbraucht, das Masken an sich ist unglaublich anstrengend, das ist dieses, wie schon gesagt, dieses, dass wir immer so checken müssen, wie reagieren Leute auf mich, wie reagieren Leute, also neurotypische Leute, auf Situationen, dass ich da dann irgendwie mitmache, um nicht als komisch rüberzukommen. Also Mensch, eigentlich die ganze Zeit so am Evaluieren im Kopf und sich die ganze Zeit, nicht unbedingt zu verstellen, aber dieses, ja, auf Acht sein, auf Hut sein die ganze Zeit.
Ich muss da total gerade an Du Bois denken. Kennst du Du Bois? Hast du schon mal gehört von ihm?
Ach du mal, W.E. Du Bois,
meinst genau.
du? Ja.
Genau, also es war ein schwarzer Denker, der unter anderem, also der kam aus den USA, der hat aber auch in Deutschland geschrieben und gewirkt. Und Du Bois hat uns einen total tollen Begriff geschenkt, den Begriff der Double Consciousness, also des doppelten Bewusstseins.
Okay.
Und was er damit beschreiben wollte, oder so wie ich ihn verstehe, ist, dass er beschreibt, dass schwarze Menschen, die in einer weiß dominierten Gesellschaft leben, mit weißen Personen interagieren, immer eine Form von doppeltem Bewusstsein haben müssen. Damit sie sich selber als Identität erhalten, also der Identitätsbegriff war damals noch nicht so verwendet, aber damit sie sich selber bewusst bleiben, nee, sagen wir mal, ich bin Du Bois, ich bin nicht diese Version, die ich gerade spiele, aber gleichzeitig müssen sie das spielen. Und ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt, als würde man, also ich zum Beispiel als schwarze Person, immer mit so einer Sock-Puppet sprechen müssen. Also eigentlich habe ich die ganze Zeit eine Sock-Puppet vor mir, die wie ich aussieht. Und ich muss einerseits, damit ich quasi mir selber gegenüber gut bin, muss ich, wenn ich mit anderen rede, mit der Sock-Puppet sprechen, die quasi weiß verträglich redet, aber muss mir gegenüber noch mal mit meiner Körperstimme sprechen,
ja.
damit ich nicht vergesse, dass ich nicht diese Sock-Puppet bin.
Mhm.
Genau, also dieses doppelte Bewusstsein klingt so ein bisschen... Und er beschreibt halt, wie das quasi extrem zum schwarzen Stress, zur schwarzen Erschöpfung beiträgt. Mhm. Weil das wie so ein Dauerprogramm ist, was wir leisten müssen.
Ja, es klingt sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist sowas, was in verschiedenen Graden für verschiedene marginalisierte Gruppen verwendet werden kann, beziehungsweise verschiedene marginalisierte Gruppen so erleben. Und das ist halt, dann kommen wir auf so eine noch weiter gesellschaftliche Ebene, einfach dieses, es ist eh schon anstrengend, die ganze Zeit Diskriminierung abzukriegen. Aber dann kommt dann eben noch diese Arbeit, die Mensch dann die ganze Zeit den Kopf so leisten muss, da obendrauf. Und dann ist es auch spannend drauf zu gucken, wie schwierig ist es dann, bei sich zu bleiben. Also also aus der autistischen Perspektive weiß ich einfach dieses, weil für mich zum Beispiel es manchmal schwierig ist, zu wissen, was ich eigentlich fühle. Mhm. Und dann muss ich irgendwie ganz, ganz doll daran arbeiten, irgendwie zu mir zu kommen, um zu merken, was ist eigentlich in meinem Körper los, wie geht's mir eigentlich, was fühle ich eigentlich. Aber ich bin die ganze Zeit so busy damit, irgendwie als normal rüberzukommen oder als neurotypisch rüberzukommen, dass ich da gar nicht die Möglichkeit habe, das zu tun. Also dieses Unmasking, dieses die Maske absetzen und irgendwie tatsächlich ich selber sein, ist eine total schöne, radikale Vorstellung, aber es ist einfach nochmal eine Runde schwieriger für uns.
Die Frage ist auch, an welchem Ort? Also ich arbeite gerade ganz viel mit dem Konzept von Black Space, also dem schwarzen Ort, und so dieser Frage von Authentizität. Also, okay, ist alles schon gut. Ich soll irgendwie mein meist radikales Ich sein, das am meisten so ist, wie ich bla 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 bla. Wo?
Ja.
Weil, ne, also wer wir sind, ist ja auch was, was nicht nur, also ich kann jetzt bei mir zu Hause sitzen und super schwarz sein und das kriege ich hin. Also das kann ich kreieren. Ich kann meine Wohnung abschließen und das machen. So, und das sieht halt für jeden anders aus. Deswegen sage ich jetzt auch gar nicht, wie es aussieht, weil das sieht halt für jeden anders aus. Aber wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel rede, am Anfang muss ich da ja manchmal Begriffe erklären.
Ja.
So einfach, das ist gar nicht, weil du gesagt hast, heute bin ich extra ein Tail Black, sondern die haben einfach Referenzen gefehlt.
Genau.
Und wenn ich dann mit meinen ProfessorInnen spreche, würde es einfach, muss ich ausrechnen, will ich mich jetzt 17 Stunden mit dieser Person unterhalten oder will ich lieber nur 20 Minuten reden und das Ergebnis kriegen, was ich eigentlich haben möchte.
Ja.
Aber eigentlich, um mich kennenzulernen, also mich hinter dieser Double Consciousness, hinter diesem Verstecken, dafür müsste ich mich ja an jedem Ort ausprobieren können.
Ja.
Wie bin ich da schwarz und wie bin ich da schwarz und wie bin ich da? Genau.
Aber das wird uns ja, also uns verschiedene Menschen ja verwehrt auch, weil es halt vor allem gefährlich werden kann. Und Mensch so abhängig ist von verschiedenen, oder unterschiedlich abhängig ist, aber abhängig ist von verschiedenen strukturellen Orten wie Behörden oder so. Also das ist halt auch dieses, worüber dann auch Devin Price schreibt, einfach die, wir kennen ja die Gewalt, die Behinderten angetan wird, aber wenn du dann halt auch noch schwarz oder brown oder POC bist, ist die ja immer potenziell erhöht. Und da schreibt er dann auch in Zahlen, dass die Gewalt an schwarzen, behinderten Menschen halt nochmal eine ganz andere Dimension erreicht.
Eine Frage. Also, was ich erlebt habe, ist, dass es immer diese Sehnsucht, diese Idee gibt, dieses Hoffen, dass wenn ich da an einem Ort bin, wo alle anderen auch so sind wie ich in Bezug auf eine Kategorie, dass dort dann diese Extraleistung wegfällt und dann sind wir in einem Raum mit schwarzen Menschen, mit Autistinnen, was auch immer, mit Queers und merken auf einmal, dass die Gesellschaft trotzdem nicht ausgesperrt ist. Wie geht das dir, wenn du mit Autistinnen allein in einem Ort bist? Ist das dann der Autistic Space, also ist das der Ort? Oder wie geht's, wo ist die Maske dann?
Das ist sehr spannend, weil was ich noch nicht erlebt habe, ist also an einem Ort zu sein, wo viele Autistinnen auf einmal sind. Vielleicht gibt's auch sowas, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil auf jeden Fall ich viel lieber mit Einzelnen mich mit Leuten verabrede, weil es halt viel reizreduzierter ist. Mhm. Und genau, deswegen kenne ich das halt nur so. Und ich habe da noch eine weitere Komponente dazu geholt, weil die Menschen, die ich kenne oder mit denen ich abhänge, sind queere autistische Menschen. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie es dann wäre, wenn ich hier mit irgendwelchen Hetero-Autistinnen abhängen würde.
Aber wie ist es in diesem queeren? Ja, genau, es gibt, ich habe davon gehört.
Hast du schon gehört? Ja, tatsächlich. Nee, das ist, es ist schön, es ist irgendwie, ja, das Witzige ist, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mich mit Autistinnen getroffen habe, dass wir dann die ganze Zeit nur ganz, ganz schnell, ganz, ganz doll reden über unsere Interessen und wenn wir irgendwie überschneidende Interessen haben, wir dann total abgehen und irgendwie 3 Stunden lang über ein Spiel spielen können, wo es um Tiere geht und dann, ja. Also man kann sehr relativ schnell irgendwie Anschluss finden irgendwie, aber ich glaube auch, dass es dann, weil diese Euphorie dann so groß ist, so dieses, oh, da funktioniert eine Person sehr ähnlich wie ich und hat dann ähnliche Interessen oder, nee, nicht mal unbedingt das ähnliche Interesse, aber mehr dieses, die ähnliche Art, über das Interesse zu sprechen.
Dieselbe Intensivität.
Ja, genau, danke. Aber ich glaube, in dieser, dass man sich darüber dann so freut und dann in der Hinsicht die Maske fallen lässt oder fallen lassen kann, also ich finde es manchmal auch anstrengend dann. Aber ich bin so, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie 2 Stunden mit dieser Person. Da muss ich alles reinpacken an Unmasking und halt so dieses die autistische Euphorie über endlich mal hier die ganze Zeit flatten zu können und über meine Special Interests zu sprechen. Ja, wie du meintest, dass die Gesellschaft dann trotzdem irgendwie auch in dem Raum ist, ist einfach dieses, okay, wir haben diese kurze Zeit miteinander. Und
wir sind Druckfaktor von außen,
ja, ich genau, mir das gerade vor. Danke, ja. Denn wenn das vorbei ist, dann muss ich mich wieder quasi zusammenreißen und dann wieder die funktionierende Person sein.
Ja. Eine letzte Frage habe ich an dich. Wir wissen jetzt, was das Problem ist, der Zwang zu masken. Ich habe, glaube ich, verstanden, dass das sowohl also auf der Staatsebene, sag ich mal, ist, wie auf der persönlichen Ebene, aber vor allem einfach kulturelle Praxis ist,
Ja,
Alltagspraxis ist.
voll.
Wie wäre denn, also was wäre denn das Ziel? Wie wäre denn eine Welt, in der Masking nicht mehr präsent wäre und was bräuchte es dafür aus deiner Sicht?
Na, das wäre sehr schön. Was ich glaube, Devon auch in dem Buch schreibt, ist dieses, eine Welt ohne Masking wäre auf jeden Fall viel schöner für alle, aber würde halt allen was bringen und würde halt allen die Möglichkeit geben, sich selber so zu entfalten, wie sie es eigentlich möchten. Wie schon vorher gesagt, also ich sehe das jetzt nicht als nur autistische Praxis, das Anmasken, sondern das Anmasken könnte auf ganz verschiedenste Art und Weisen verschiedensten Menschen helfen oder betrifft verschiedenste Gruppen.
Und würde
Und
auch ganz verschieden aussehen.
genau, würde auch ganz verschieden aussehen. Und ich glaube, eine Welt, wo das es möglich wäre, so sich radikal zu anmasken, wäre halt auch eine Welt, wo dann ganz unterschiedlich auf Barrieren und Zugänge und Assistenz und so geguckt werden würde.
Ja, total.
Ja, weil wenn es nicht quasi bestraft wird, sich anders zu verhalten, sondern dass es kein anderes Verhalten gibt, sondern es gibt einfach Menschen, die sich verhalten.
Ja, voll.
Dann wär es ja, also ich denke, dann wäre es dazu ja gekoppelt, dann eine Person, die dann irgendeine Assistenz braucht für irgendwelche Sache, dass das eine Selbstverständlichkeit wäre und nicht eine Sache, wofür Mensch auf verschiedenste Weise irgendwie kämpfen muss.
Ich glaube, es wäre eine Welt, in der es sehr viel mehr ÜbersetzerInnen gäbe.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, so mein allerletzter Aspekt, auf den ich gerne eingehen würde. Und zwar diese Frage nach, okay, also wir haben diese ganze gesellschaftliche Ebene, die politische Ebene und die kulturelle Ebene. Und da können wir ganz klar sagen, Menschen, tja, wie sage ich da, können wir ganz klar sagen, also AutistInnen werden unterdrückt. So, genau, ich glaube,
Ja.
so kann ich es einfach formulieren. Genau, also es gibt irgendwie Unterdrückungsformen, denen AutistInnen ausgesetzt sind. Genau, wenn ihr da nochmal reingucken wollt, diese Unterdrückungsform oder die Gesichter der Unterdrückung, das ist so ein festgesetzter Begriff, den müsst ihr nicht kennen, aber falls ihr den kennenlernen wollt, könnt ihr es einfach googeln. Wir packen es auch in die Shownotes. Genau, es gibt so eine ganz knappe Zusammenfassung dazu. Was ich damit sagen möchte, ist, das ist jetzt quasi die politische Ebene, aber ganz schlicht im Alltag ist ja Autismus erstmal eine Neurodivergenz, also eine Form von, wie Gehirn sein kann. Genau, und es gibt ja ganz viele andere Formen, wie Gehirn
Ja,
sein kann.
genau.
Und ich bin zum Beispiel keine Autistin, aber ich bin trotzdem neurodivergent. Und ich finde es manchmal ganz schön tricky, das zu handeln, so dieses zu sagen, ich brauche jetzt das und das, ohne dass das dann so klingt wie, hey, Autist, mask up. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist halt eben das, was es dann komplizierter macht, wo, wenn wir unterschiedlichste Neurodivergenzen haben und dann irgendwie versuchen, drauf zu gucken, wie können wir füreinander da sein, wie können wir uns halt entfalten, ohne dass das dann eine Barriere für die andere Person wird.
Genau das. Das finde ich
Das
echt manchmal schwierig.
ist schwierig, aber vielleicht müssten wir da auch gucken, dass wir weniger dann ans Masking denken, sondern dieses, dass das mehr in Richtung halt gegenseitige Assistenz geht. So dieses, hey, ich brauche heute einen ruhigeren Raum. Könntest du leiser sprechen oder könntest du mir 10 Minuten geben, bevor du anfängst zu sprechen?
Ja.
Wäre ja eine persönliche Bitte von dir an mich und nicht ein Maske jetzt bitte, damit ich irgendwie klarkomme. Also irgendwie das, ja, einfach dieses, wie sprechen wir miteinander? Du sagst mir ja nicht jetzt Maske, damit ich irgendwie hier sein kann,
Ja.
sondern tatsächlich dieses, wie, es ist auch erlaubt, finde ich, dass wir Sachen also nicht verlangen, sondern drum bitten.
Ja, ich finde halt, es ist eine Unterschiedlichkeit, das ist nicht zwangsläufig eine Nichtfähigkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade in Deutschland, dass der Diskurs so ein bisschen verschwimmt und
Ja.
dann gesagt wird, Autistinnen können nicht gut kommunizieren. So, und das ist so ein bisschen, sei gut zu Autistinnen und verlange nichts. Und es ist so,
Ja,
no. Das ist ja nur
nein.
eine andere Form von Ausschluss. Ich glaube, das will ich eigentlich damit sagen, wenn wir sagen, die Person ist Autist, deswegen kann die Person nur auf eine Art kommunizieren und du musst dich dem komplett unterordnen, wird das halt für alle anderen neurodivergenten Menschen oder neurotypischen Menschen bedeuten, oh, da darf ich keine Kommunikationsbedürfnisse haben.
Ja.
Aber so wie ich Devin Price verstehe, alle Menschen kommunizieren unterschiedlich.
Genau.
Und
Ja.
alle haben krasse Kommunikationsbedürfnisse.
Ja.
Genau.
Und es gibt ja halt auch, ich glaube, das ist halt auch die Gefahr, da zu sagen, alle Autistinnen sind so.
Ja.
Weil, nein, wir sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen wird
Voll.
ja auch gesagt, es ist ein Spektrum.
Genau, vielleicht das nochmal kurz zum Ende. Spektrum im Sinne von unterschiedlich, nicht im Sinne von viel oder wenig.
Genau. Also davon wollen wir unbedingt wegkommen, was halt leider das Establishment, sage ich mal, sehr viel gemacht hat in den vorherigen Jahren. Das ändert sich jetzt zum Glück, dieses zu sagen, hier, das ist eine gut funktionierende autistische Person und das ist eine Person, die gar nicht funktioniert als Autist. Und nein, das ist es nicht. Es geht gar nicht um die Funktion, es geht um das Spektrum und nicht alles läuft auf einer linearen Ebene.
Ja, voll. Zwangsnichtbehindert, Masking, Unmasking. Das sind, glaube ich, drei Begriffe, die vielleicht jetzt noch nicht so super prominent in jedem Diskurs sind. Aber ich glaube, und das ist jetzt meine Prognose, das wird die nächsten 5 bis 10 Jahre mehr und mehr aufkommen. Cool, genau. Das war der Begriff für diese Woche. Und das war Rampe reicht. Ihr findet uns auf rampereicht.de. Mich findet ihr auf schwarzrund.de.
Und mich als Simo-Tier und auf simo-tier.de.
Außerdem könnt ihr uns, also Rampe reicht, gerne für Beratungen buchen, für Workshops, für alles Mögliche. Wir sind
Verrückt,
schwarz,
Autistin
behindert.
und dieser Podcast
Ist es auch.